Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk.
Das ist ein guter Einstieg. Man sieht euch Gott sei Dank eh nicht, wobei man euch auf der Bühne sehen wird. Ich sitze hier in der etwas warmen Garderobe von Valentina Inskofink und der Cornelia Mooswalder und bedanke mich sehr, dass ihr mir heute für ein Gespräch zur Verfügung steht. Alexander Hauer begrüßt zum Podcast Kulturlaut. Hallo Valentina. Hallo Cornelia.
Hallo,
hallo, servus. Ihr seid im Ensemble von unserer Musikrevue jetzt schon mehrere Male hier. Cornelia, du bist schon seit 2017 hin und wieder bei uns gewesen. Ja. Nicht jedes Jahr. Die Valentina zum zweiten Mal bei uns. Ihr kehrt ja irgendwie, finde ich, so eindeutig zu uns dazu. Aber dazu sprechen wir oder kommen wir vielleicht später auch noch. Ich möchte bei der musikalischen Prägung anfangen. Cornelia, bei dir weiß ich das gar nicht so genau. Valentina, lustigerweise bei unserem Kennenlernen habe ich festgestellt, dass ich ja deine Mutter kenne. Genau. Aber das hast du mir erst später erzählt, also dass ich sie kenne, wo du schon eigentlich lang engagiert warst, weil deine Mutter eine der wirklichen Grand Dames der Opernszene ist, ja. Die Bernarda Fink. Folglich bist du sicher permanent mit Musik aufgewachsen.
Schon, ja, aber witzigerweise trotzdem doch recht unterschiedlich. Also wir haben schon natürlich klassische Musik gehört, keine Frage, aber jetzt nicht so bewusst und nicht so die ganze Zeit. Also vor allem war das irgendwie für mich so ein Ding an Weihnachten, das Weihnachtsoratorium zum Beispiel war so ein Klassiker, den wir immer gehört haben. Also ich kann mich an kein Weihnachten erinnern, ohne das Weihnachtsoratorium.
Und es gibt auch schlechtere Weihnachtsmusik als diese.
Aber wir haben auch natürlich sehr viele Volkslieder, slowenische, gehört, weil meine Mama ist Slowenin, mein Papa ist Kärntner Slowener, deswegen war das auch ein Riesenteil von der musikalischen Früherziehung, wie ich aufgewachsen bin. Also nicht nur die Klassik, sondern auch so Volkslieder. Genau.
Singen dir die heute noch zu Hause, wenn du nach Hause kommst?
Definitiv, doch. Also das ist irgendwie so, das ist so liegt so in den Knochen drin und im Blut und das ist für uns noch immer so was ganz Wichtiges.
Ja, Familiengesang hat ja dann wirklich was auch Berührendes, was Zusammenhaltendes. Kenne ich auch glücklicherweise von unserer Familie zu Hause. Cornelia, auch so früh zu Hause mit Musik in Berührung gekommen?
Ja, also meine Eltern machen das zwar nicht beruflich, aber privat und hobbymäßig sehr gern, wobei mein Papa war, wie er 16, 17 war, auch in einer Band, in einer steirischen, ich weiß gar nicht, was sie genau kassen. Und meine Mama hat in einer Gruppe gesungen, also so die Cover, in so einer Cover-Gesangsgruppe. Und deswegen bin ich eigentlich auch sehr früh mit Musik in Berührung gekommen, und aber kreuz und quer von Austropop bis hin zu 80er Jahre Pop-Nummern, also wirklich so von ja, Fendrich bis Whitney Houston, so. Außer Heavy Metal, tatsächlich, bin ich mit ziemlich allem in Berührung gekommen als Kind.
Die härtere Musik hast du dann im Welt kennengelernt, das eine oder andere Mal. Bei dir ist aber natürlich auch sehr faszinierend, weil du es selber ja eigentlich nie ansprichst, aber du warst ja wirklich eine Heldin von morgen, bist eine Heldin heute. Aber
das ist auch schon 12 Jahre her.
Das ist 12 Jahre her, aber du hast eine Castingshow gewonnen, Du warst Nummer 1 in den Charts, sowohl mit der Single wie auch mit deiner LP. Was hat das gemacht mit dir damals? Also alleine, wie kann man sich eine Castingshow Backstage quasi vorstellen? Oder was macht das mit einem? Du warst ja wirklich ein blutjunges Wesen.
Genau. Ich weiß nicht, also das Ding ist, ich war in der vierten Hack, als diese Castingshow war, und ich habe mir eigentlich nichts erwartet, tatsächlich. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das gewinne, in keinster Weise. Und es war echt eine Erfahrung, die ich jetzt nicht missen möchte. Und da lernt man tatsächlich echt fürs Leben. Also ich habe mit 17 sehr viel gelernt aus diesem Business tatsächlich. Und für mich war aber klar irgendwie so, ich möchte die Schule fertig machen. Deswegen war das echt so, dass ich am Freitag diese Show einfach gewonnen habe und am Montag wieder in der Schule gesessen bin. Und ich weiß nicht, das war der Horror, weil ich war nie eine schlechte Schülerin, also ganz und gar nicht, aber ich bin da drin gesessen, das vergesse ich nie. Und habe mir gedacht, im Rechnungswesen, oh mein Gott, was rechnen die da, was ist das? Ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich muss heulen. Habe es aber trotzdem alles geschafft, habe Gott sei Dank nichts wiederholen müssen. Es ist sie ausgegangen, dank guter Freunde, die wirklich mit mir gelernt haben, nachgelernt haben. Und deswegen hat sie für mich eigentlich in dem Sinne nicht viel geändert, weil ich halt wirklich wieder einfach in der Schule war und halt meine Auftritte dann so nebenbei gehabt habe, was natürlich super war, weil ich habe schon dadurch sehr viele Möglichkeiten gehabt durch diese Castingshow, die ich natürlich ohne nicht gehabt hätte. Und deswegen bereist ganz und gar nicht. Und was soll ich sagen, Backstage, das ist beim Theater eigentlich nicht viel anders als im Fernsehen. Backstage, das ist Chaos pur, manchmal gechillt, manchmal. Also es ist, ja, was soll ich sagen, es ist sehr ähnlich zum Theater eigentlich.
Jetzt hättest du ja, das, oder man sagt, das könnte so ein Gleis zur Popmusik oder was auch immer sein. Ihr habt euch beide für das Musical, das musikalische Unterhaltungstheater, überhaupt für das Musiktheater entschieden. Ich bin ja wirklich immer vollkommen fasziniert und habe da bin ich wirklich, da kaufe ich mir immer einen Hut, um ihn ziehen zu können für euch, weil das natürlich so eine Multifunktionssparte ist. Also musikalisch muss man fit sein, tänzerisch muss man was drauf haben, schauspielerisch sowieso. Jetzt kann man sagen, ja, es reizt einen das alles, aber warum Musical, Valentina?
Also für mich ist das irgendwie so ein prägendes Erlebnis gewesen, als ich mit 14 mein erstes Musical gesehen habe. Das war witzigerweise Mamma Mia. Also was nicht mal einen ganz deepen Inhalt hat und trotzdem
Also Cats hat auch nicht einen ganz tiefen Inhalt.
Naja, aber Cats basiert ja auf so einer Erzählband. Könnte man jetzt noch meinen. Aber nein, ich weiß noch, dass ich einfach das angeschaut habe und mir dachte, oder anders, ich dachte mir gar nichts. Ich habe einfach gespürt, dass diese Kombination aus diesen drei Sparten irgendwie so eine Wucht ist. Also genau, und dann später hab ich natürlich gesehen, es gibt auch irgendwie total ernste Musicals oder Musicals, wo zum Beispiel gar nicht getanzt wird. Also es gibt ja verschiedene Musicals, aber irgendwie finde ich einfach diese Idee schön, diese drei Sparten zu verbinden und damit eine Geschichte zu erzählen. Und ich finde, das hat so eine ganz eigene Magie und Wucht eben, wenn man im Publikum sitzt. Das hat, denke ich, ein Schauspiel kann es auch haben, aber einfach anders. Und mir gefällt diese Sparte so eigentlich dann einfach sehr gut, so eine Geschichte erzählen zu können.
War diese Magie für dich, Cornelia, auch das Anziehende? War da die Musik alleine jetzt eine Popnummer nach der anderen zu präsentieren zu wenig? Wolltest du mehr haben?
Nein, also ich tue immer gern, also ich glaube die Valentina, Konzerte singen, Hochzeiten, Tauben, also es macht sehr viel Spaß, einfach nur zu singen, weil es ist ja nicht einfach nur singen, man spürt ja die Lieder trotzdem, selbst wenn es ein Konzert ist, man versucht es ja trotzdem zu füllen. Aber es stimmt schon auch, das mit der Magie, ich finde es auch schön, dass man einfach Schauspiel, Tanz, Gesang in einem hat und, was ich auch immer schon als Kind gern gehabt, dieses in Rollen schlüpfen und verkleiden und so, ich habe das immer geliebt. Also das und das bringt das halt natürlich auch noch mit. Und das ist halt dann das Schöne. Und wenn es dann wirklich auch, also wie du sagst, ein Musical gibt, die halt auch wirklich dann ein bisschen deeper sind und nicht so, wobei dem auch, es hat eigentlich, ich finde, Jedes Stück hat eigentlich seine Berechtigung.
Finde ich auch total.
Und
total.
Es ist für jeden was dabei und dadurch macht es so spannend eigentlich. Man kann sich dann auch entscheiden, so, hey, das schauen wir an, das schauen wir nicht an. Und deswegen, und Appa finde ich es super.
Ich liebe Mama Mia. Ich liebe Mama Mia auch.
Es ist wahrscheinlich wirklich, wer kennt Mama Mia nicht? Wer kennt Appa nicht? Nämlich über alle Generationen. Ja. Und das muss man mal. Das muss man schaffen. Also,
ich bin ein großer
Abba-Fan. Ich wurde im Internatsjahr ausgelacht, weil Abba war meine erste Bob-Platte.
Na, großartig.
Und ich war vollkommen uncool. Und die mich ausgelacht haben, haben 6 Jahre später sich diese Platte ausgeliehen. Was ich sehr, sehr schön fand. Aber ihr habt jetzt einen anderen Punkt noch erwähnt, dass ihr gerne auch Konzerte singt, aber auch Hochzeiten taufen. Und da ist mir jetzt ein Zitat von der Tine Keinrad eingefallen, die gesagt hat, sie singt eben zum Beispiel Hochzeiten, aber auch durchaus Verabschiedungen total gerne, weil die Musik dieses letzte Ventil ist, das nur fehlt zur Emotionalität oder um sich öffnen zu können, um vielleicht auch weinen zu können, ja. Und dergleichen. Wie geht es ihr damit um, wenn ihr in solchen Momenten wirklich die totale Emotionalität erlebt, dass man selber nicht weinend wird?
Oder du meinst, was? Dass wir selber
weinen? Das Publikum sollte mehr weinen als ihr, aber,
ja, das aber, nicht so schlecht.
Aber ich kluckere ja dann immer, wenn ich zum Beispiel was lesen muss, weiß ich, dass mir meine Stimme verschlägt. Habt ihr ist es gute Technik? Kann man sich da so abschotten, wenn man merkt, jetzt macht man gerade die letzte Schleuse auf?
Es kommt drauf an, glaube ich. Also ich habe Gott sei Dank schon, also Hochzeiten sind ja was Wunderschönes, und wenn man die Leute begleiten darf, ist das ja wunderschön, und da ist es mehr irgendwie Freude, und natürlich lässt du dich auch ein, wenn du siehst, die Leute berührt, ist es sehr erfüllend, finde ich. Aber da geht es irgendwie, ich habe einmal in meinem Leben eine Beerdigung, sondern einmal und nie wieder, weil da war ich genau an dem Punkt, wo ich mir echt gedacht habe, eigentlich, also da habe ich mit Mühe und Not einfach dieses Lied gesungen, und da habe ich mir gedacht, also es gibt definitiv Leute, die da wahrscheinlich besser damit umgehen können als ich, und da habe ich mir gedacht, ich kann es gar nicht beschreiben, da kriegt man, also bei mir ist so, wenn ich wirklich arg, also wenn ich selber als Cornelia Mooswald oder jetzt wirklich heulen muss, dann bringe ich meistens auch nicht mehr so viel raus, sage ich jetzt einmal, und ja. Und da gibt es sicher Leute, die damit besser umgehen können. Und da denke ich mir, da macht ihr das besser. Und wie gesagt, bei Hochzeiten ist ganz was anderes. Das erfüllt mich so mit Freude. Du musst wie einfach meine besten Freundin geheiratet, habe ich ein bisschen so Tränen in die Augen gehabt und geweint. Aber es ist super ausgegangen mit den Liedern, weil es halt mehr Freude als wirklich Trauer war.
Man kann lächeln dabei.
Genau. Und das ist dann für mich was anderes. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
Ja, das ist total spannend. Ich habe bei der Beerdigung von meiner Oma gesungen. Ja, das klingt jetzt irgendwie wild, aber es ist sicher noch mal ein Unterschied, wer muss man ehrlich sagen, wie alt die Person war, wie nah sie einem gestanden ist. Aber ich habe das damals als total was Schönes empfunden und musste auch nicht weinen, sondern es war eher wie so ein letztes Geschenk an meine Oma. Und deswegen war es da gar nicht so traurig, sondern eher so was Schönes, weil ich mir dachte, also es hat mich irgendwie fast erfreut, dass ich sowas noch geben kann. Deswegen muss ich dann gar nicht weinen, witzigerweise. Also,
genau. Geschenk ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Begriff, weil man wird ja selbst auch auf der Bühne von euch immer wieder beschenkt.
Hoffentlich.
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, wenn man erst recht weiß, welche Konzentration es verlangt, immer am Punkt zu sein. Also ich weiß für mich, dass ich diesen Beruf nicht könnte, weil ich mich nicht in der Form immer wieder neu motivieren könnte, nicht am, auch mit den Gedanken nicht am Punkt sein könnte. Kurze Überleitung zum am Punkt sein ist, manchmal kann man aber gar nicht daheim sein. Man muss trotzdem am Punkt sein. Also auch wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, Valentina, du warst in Hannover, du warst in Hildesheim, du warst in Bremerhaven. Man spielt Cornelia in Passau, in Baden, in Wien, irgendwo. Wie geht es euch mit diesem Unterwegssein? Ist es part of the game? Manchmal ist es super, es klingt alles so großartig, weil ich kann in Hannover spielen.
Boah, da hast du einen wunden Punkt.
Ja, tatsächlich.
Witzigerweise, haben uns die Cornelia und ich auch schon öfter darüber unterhalten. Genau. In letzter Zeit auch. Also ich glaube, da sind wir sehr ähnlich, aber also ich muss sagen, das fällt mir irrsinnig schwer, da bin ich so ehrlich. Ja. Ich habe das am Anfang, irgendwie ging es noch, ich habe auch in München studiert, da war ich eh schon weg, und dann war ich irgendwie eh in diesem, war ich eh gerade so in Deutschland zu Hause, und da war es dann irgendwie so leicht. Und dann habe ich immer mehr gespürt, ich will wieder nach Wien ziehen, und ab dem Moment, wo ich in Wien gelebt habe, war das dann irgendwie so immer schwieriger, weil nein, du gewöhnst dich einfach daran, dass du deine Freunde und deine Familie um dich hast. Und also ich bin jedes Mal total fertig, wenn ich weg muss. Also je nachdem natürlich auch wie lange, aber gerade wenn es so eine Probenzeit ist von 6 Wochen, wo ich weiß, ich komme dann nicht nach Hause in diesen 6 Wochen, dann ist das schon, also ich finde das schon sehr hart.
Ja.
Ja, also irgendwie lohnt sich es am Ende hoffentlich immer, und hat sich bisher auch fast immer gelohnt, aber es zieht schon sehr viel Problematisches mit sich.
Hat sich da das Selbstverständnis irgendwie auch geändert? Also früher war das vielleicht cooler, zu sagen, ich bin dort, ich bin dort. Gibt es da vielleicht auch ein neues Selbstbewusstsein, auch zu sagen, ich muss mich nicht ununterbrochen zerreißen? Gibt es eine neue Wertigkeit? Oder ist es eine ganz persönliche Wertigkeit? Oder spürt ihr das auch bei euren Kolleginnen und Kollegen?
Es ist unterschiedlich, weil wir kennen auch Kollegen, die das lieben, einfach drei Monate dort zu sein, drei Monate dort, vier Monate da. Und wir sind da sehr ähnlich. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt 29,
aber das ist jung.
Es geht noch jünger, deswegen. Also nach dem Studium, das war für mich überhaupt kein Thema, wenn es geheißen hat, ein Jahr Berlin, ein Jahr Hamburg oder sechs Monate dort. Und das war so, ja, ich will alles mitnehmen, was geht. Aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr zieht es mir einfach an, so wie die Valentina schon gesagt hat. Also man will irgendwo dann schon seinen Lebensmittelpunkt irgendwie haben. Und ich meine, wir sind beide sehr Familienmenschen und deswegen, je älter man wird, irgendwie desto umständlicher wird es einfach, irgendwie zu Auditions zu gehen, die irgendwie ein Jahr lang irgendwo im Ausland sind. Es war früher einfacher und selbstverständlicher, als es heutzutage ist. Irgendwie.
Auf eine Art ist es aber auch schön, weil sich dadurch, finde ich, dass, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber das Bewusstsein verändert sich ein bisschen, was wichtig ist und was, wo man und wie man arbeiten möchte. Also, am Anfang nach dem Studium geht man eben vielleicht zu jedem vorsingen und jetzt ist es so, ich würde auch noch immer in Deutschland spielen, was ich auch noch mache und so, aber halt nicht für jedes Stück, sage ich mal. Ich finde, man wird einfach wählerischer und ich finde das
auch. Man wird gescheiter.
Man wird gescheiter, man wird wählerischer und wenn man dann halt sagt, für das Stück, für das lohnt sich's und das mache ich dann nochmal, dann hat man ja auch eine Erfüllung, aber so für jeden Job würde ich das nicht mehr machen.
Hängt vielleicht auch mit den Kollegen zusammen, mit denen man arbeitet. Ich habe es sehr lustig gefunden. Ich habe dich ja, Valentina, wir haben uns auf eine sehr absurde Art und Weise kennengelernt, weil die Valentina hat bei uns sich gemeldet und hat gesagt, ich würde hier gerne mal spielen, habt ihr was? Wir waren von den Unterlagen sehr begeistert, aber es gab keine Möglichkeit, da damals Lockdown war, dass man wirklich ein vernünftiges Vorsprechen, Vorsingen, eine Audition macht. Genau. Und wir sind zu Fuß vom 7. Bezirk zum Westbahnhof gewandert und haben uns während des Schneefalls in der Kaiserstraße ausgetauscht und haben irgendwie sehr schnell eine Basis gefunden, wo ja die zwischenmenschliche Basis oft mindestens so entscheidend ist als alles andere. Mhm. Und das Lustige war, dass du von Conny erzählt hast, obwohl du sie, glaube ich, nur einmal kurz gesehen hattest, dass du, wie ich gesagt habe, die Cornelia spielt bei uns, hast du gesagt, ich will die für ein Benefizprojekt einladen.
Was wir dann auch gemacht
was haben. Dann auch passiert. Ist. Und das finde ich irgendwie sehr lustig, wie ihr auch über Kollegen sprecht oder wie ihr mit Kollegialität umgeht. Auch das könnte eine Plattitüde sein, dass man sagt, Kollegialität ist eine Basis. Wir spüren es heuer. Im Ensemble finde ich doch sehr stark, wo wir durch manche Wellentäler gegangen sind, erst recht dann auch noch, dass man eine Woche vor der Premiere aufgrund dieses komischen Viruses, der uns alle begleitet, einfach plötzlich zu Hause war, 14 Tage nicht regulär proben kann und plötzlich rauskommt, weil die Kraft dieser Kollegen auf der Bühne einfach stärker ist als die Hindernisse. Diese Energie springt. Aber woran macht ihr wirklich die Chemie im Ensemble, also jetzt nicht in unserem, sondern ganz generell fest? Was ist euch dabei wichtig?
Es ist, glaube ich, so eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Also Respekt natürlich, das ist, glaube ich, so die Nummer eins irgendwie. Ganz wichtig ist Humor, oder?
Also ohne Humor. Lacht ihr beide gern?
Nein! Ohne Humor überlebt man eine Probenzeit überhaupt nicht mehr. Oder
überhaupt
jeden Tag wahrscheinlich.
Aber warum will man auch ein humorloses Leben?
Das kann man ja auch. Das gibt's aber.
Gibt's leider auch, ja.
Nein, also, und natürlich, ich sage jetzt, das ist keine Voraussetzung, aber es ist schon schön, wenn auch eine Freude und Bereitschaft da ist zum gemeinsam was, was sich, also Unternehmen im Sinne von ja, auf ein Getränk in der Nacht oder irgendwie das Essen gehen und so. Also wenn es das gar nicht gibt, das habe ich einmal erlebt, gar nicht, weil die Kolleginnen nicht toll waren, aber die hatten einfach alle schon so sehr ihr Leben und das ist dann gar nicht so einfach. Also weil das, ich finde, das gehört schon auch ein bisschen dazu, dieses fürs, so blöd das klingt, aber kitschig, aber für dieses Teambuilding und für den Spaß finde ich das schon essentiell, dass man irgendwie auch abseits von den Proben mal auf ein Getränk geht oder mehrere.
Ja, es kommt bei euch aber jetzt natürlich dazu, Cornelia, dass, also das denke ich mir oft auch zum Beispiel bei den Ankleiderinnen und der Maske, bei all diesem Team, es ist eine permanente Intimität. Also ihr offenbart euch ja permanent, also auch wenn ihr voll angezogen seid, steht ihr immer sehr, sehr pur und symbolisch nackt da. Man muss mit Kollegen spielen, die man hoffentlich riechen kann, manchmal nicht riechen kann, trotzdem muss es funktionieren. Ja. Wie findest du zum Beispiel Wege, wenn es schwieriger ist mit jemandem? Also nämlich auf der Bühne, weil da kann man nicht sagen, der geht mir auf die Nerven.
Ja, das stimmt. Ja, also ich habe das tatsächlich schon einmal gehabt, dass ich, also Gott sei Dank nur einmal, dass ich tatsächlich mit einem Kollegen auf der Bühne stehen habe müssen, mit dem ich privat gar nicht klargekommen bin. Aber das klingt jetzt so blöd, aber das gibt es in jedem Beruf. Du hast halt Kollegen, die du gern hast und Kollegen, denen du nicht so gern hast. Ich glaube, das ist nicht in unserem Beruf so.
Ja, aber du wirst nicht in einem anderen Ort von 500 Leuten beobachtet, wie du mit dem Kollegen umgehst, den du nicht magst.
Das stimmt, wobei ich von einem guten Freund, der ganz was anderes macht, auch schon mitgekriegt habe, dass der mit dem zusammenarbeiten hat müssen an einem Projekt, wo er den überhaupt nicht leiden hat können und du musst halt auch durchbeißen, weil du willst halt das Beste auf die Bühne bringen und wenn du beide sagen, wir wollen das Beste auf die Bühne bringen, wir lassen das jetzt einfach mal unsere Diskrepanzen, die privaten, dann funktioniert das. Und es war Gott sei Dank von beiden professionell genug, dass weder das Publikum noch sonst irgendwer mitgekriegt hat, hey, da passt irgendwas nicht. Und wenn das, also für mich ist es so, solange das irgendwie auf der Bühne dann passt, dann du musst dich nicht mit jedem so blendend verstehen, weil das ist jetzt ein Glücksfall, dass ich da die Valentina und Matthias, dass ich die einfach total gern habe und dass ich mit denen auch privat echt gern was mache. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch in größeren Ensembles immer wieder Leute, wo du sagst, mit denen würde ich jetzt nicht was trinken gehen, aber dann machst du es halt und solange es auf der Bühne passt und solange es professionell gehandhabt wird, ist das überhaupt kein Problem eigentlich.
Die professionelle Handhabung ist vielleicht auch ein gutes Stichwort jetzt noch, weil es auch doch ein neues Bewusstsein gibt in vielerlei Bereiche. Also im österreichischen Film hat man ja jetzt glücklicherweise auch thematisiert, wie problematisch manchmal Übergriffigkeiten sind, wo man euch ja wirklich wünscht, dass ihr das hoffentlich noch nie erlebt habt oder sonst rechtzeitig den Menschen eine auf die Finger klopft. Gleichzeitig hatten wir zum Beispiel, Valentina, auch ein interessantes Gespräch, weil ich das jetzt vielleicht auch wirklich fast 30 Jahre älter als du oder 20 Jahre älter als du, noch anders eingeschätzt hätte, wo wir über Blackfacing gesprochen haben, wo wir dann doch einen anderen Weg gefunden haben, der, glaube ich, ganz gut ist. Aber wenn du auch vorhin Respekt gesagt hast oder diese auch eine andere Sensibilität, welche Werte sind euch da oder wahrscheinlich wirklich auch eurer Generation da wichtiger geworden? Oder vielleicht sind sie jetzt aufgetaucht, die ihr uns beibringt, sage ich jetzt einmal. Gibt es einen neuen Wertekodex auch für euch? Also neu weiß ich nicht, weil ihr den alten vielleicht nicht kennt, ich habe zumindest das Gefühl, dass man mit einem neuen Kodex oder mit einem anderen Bewusstsein sich Themen stellt.
Definitiv. Ja. Also wie du gerade meintest, wir kennen natürlich jetzt den alten Wertekodex, welcher auch immer das ist, kennen wir ja nicht. Mhm. Ich bin froh, dass wir so zur Generation gehören, die da quasi irgendwie reingeboren wurde.
Achtsamer ist auch.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir, also wir sind ja trotzdem noch jung, aber selbst wir mit 29, 30 müssen uns da auch informieren. Also es ist nicht so, als ob das alles selbstverständlich ist und wir wissen das alles. Da sind die Jüngeren noch fitter als die ganzen 18-Jährigen und so. Deswegen glaube ich, versuche ich zumindest immer da irgendwie extrem wachsam zu sein, weil es sogar mir passieren kann, dass ich vielleicht mal irgendwas sage, was jemanden, weiß ich nicht, verletzt oder und mir das vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst ist. Aber umso wichtiger finde ich dann, das zu reflektieren Und da sind wir jetzt bei diesem jetzigen Wertekodex. Ich glaube, dieses Reflektieren ist einfach wichtig. Ja? Und dieses auch miteinander reden. Also deswegen ist es ja auch schön, dass du das ansprichst. Wir haben uns ja nicht gestritten oder so.
Ganz gar nicht.
Wir haben es besprochen. Ja. Und ich finde es dann schön, dass man eben das besprechen kann. Und das ist eben dieses Kommunikation, Respekt, sind einfach diese zwei Dinge, die wichtig sind. Und da ist es natürlich, da gehören halt zwei dazu. Und das ist dann immer schwierig, wenn das nur von einem kommt oder eine andere Person blockiert. Dann kommt es natürlich oft zu keinem Ergebnis oder sogar zu Streitigkeiten oder sowas. Aber deswegen, ja, für mich ist der Wertekodex Kommunikation und Respekt.
Wobei ich ja da auch sehr interessant gefunden habe in der Folge, dass ich auch mit dem Choreografen, dem Thomas, dann einfach auch kurz gesprochen habe über eine Choreografie, die ihr gemacht habt, wo mir dann klar wurde, man ist es auch so gewohnt, man hinterfragt das gar nicht, und ich fand das so interessant, weil für mich manches oft schon fast unfeministischer war, als es plötzlich in dieser Musical-Sparte auf der Bühne man gewohnt ist. Und das finde ich ganz spannend, wie geht man dann grundsätzlich auch mit diesem Selbstbewusstsein um, ohne dass man jetzt all die Tradition hinter sich lässt und auch die Sinnlichkeit hinter sich lässt, die ja zum Beispiel Choreografien auch mit sich bringen.
Ja, ein sehr schwieriges Thema. Also ich sag mal so, wenn es nach mir ginge, könnte man diese Traditionen alle aufbrechen, muss ich ehrlich sagen. Ich verteufle sie auch nicht. Also so, wenn man halt das so sehr traditionell inszeniert, dann respektiere ich das, solange es eben respektvoll bleibt, allen Menschen gegenüber und nicht irgendwie ausgrenzend ist. Akzeptiere ich das und respektiere ich das. Meiner Meinung nach könnte man da ruhig mehr damit spielen, dass man das aufbricht. Und ja, was das Persönliche angeht, wenn man dann halt mal, das ist leider in der Musical-Sparte noch immer so, ja. Und da hilft dann, was man machen kann, ist das dann anzusprechen, dass man sagt, ich finde das jetzt nicht nötig, dass ich mich da so und so bewegen muss oder da sexy sein muss in dieser Szene, obwohl es eigentlich nichts mit der Szene zu tun hat.
Aussagt und auch nichts mit der Figur
zu tun hat. Ärgerlich wird es dann, wenn halt von der Regie-Seite kommt, das ist halt aber so, mach's jetzt so. Ja. Also das ist dann schon sehr frustrierend. Deswegen meinte ich, was ich vorhin gesagt habe, so, es ist dann immer schön, wenn es zu einem Dialog kommt und wenn mir dann wenn mir die Regie oder wer auch immer da verantwortlich ist, dann auch begründen kann, warum das unbedingt jetzt für die Szene so wichtig ist, selbiges mit Nacktheit oder sowas auf der Bühne, dann kann ich ja drüber reden. Also deswegen, ich möchte drüber reden. Ich möchte dann nicht hören, ja, das ist halt sexy fürs Publikum. So. Das ärgert mich.
Ich finde einen sehr schönen Begriff, den du gesagt hast, nämlich dieser spielerische Umgang. Und spring kurz zu Nero, den wir heuer hatten. Der Sebastian Pass hatte ein Schlusskostüm. Das war so absurd, das hätte das Publikum wahrscheinlich immer verteufelt. Aber es war in dem Moment war es vollkommen richtig und es haben alle geliebt, auch weil der Sebastian damit spielerisch umgegangen ist. Ja. Und dieser Umgang damit wahrscheinlich finde ich interessant, und ich finde eine gute Wegmarke, ein guter Wegweiser für meine eigenen Arbeit jetzt auch noch dieser spielerische Umgang. Ja, das finde ich super, weil das ja einfach unser Job ist, spielerisch mit Themen umzugehen.
Genau, und wenn die halt inhaltlich gut begründet sind, dann kann man auch drüber reden und dann schauen, wie man zusammen einen Weg findet oder wie das Sinn macht und so. Ja. Ich mag nur nicht dieses mach so, weil ich will so als Regie. Weißt du, das ist, glaube ich, das. Und gleich ist ja auch von den Darstellerinnen und Darstellern auch nicht hören, dieses, das mache ich nicht, ohne Begründung. Also man muss schon dann irgendwie sich erklären auch. Ja. So, genau.
Verweigerung ist grundsätzlich schwierig. ein kurzer Ausblick. Jetzt seid ihr beide wirklich noch, wie ihr ja schon gesagt habt, sehr jung. Trotzdem habt ihr schon einige Erfahrung. Gibt es irgendwelche so Zielpunkte, Wünsche an dieses Medium? Gibt es, ich will gar nicht nach Rollen fragen, die man gerne mal spielen möchte, aber was erwartet ihr euch für euch selber oder was wünscht ihr euch für euch selber von dieser Sparte Musiktheater? Gibt es eine Sehnsucht, der ihr irgendwie folgt? Cornelia?
Gute Frage. Also ich denke, alle, die in dem Bereich sind, suchen ja in dem Bereich irgendwie was Erfüllendes. Und natürlich gibt es Stücke, die mich wahrscheinlich mehr erfüllen würden als andere. Aber es ist halt auch ein Beruf, das heißt, man macht halt gewisse Sachen auch, weil man ein bisschen Geld verdienen muss, logischerweise. Und
meist leider nur ein bisschen.
Es war schon mal mehr, haben sie mir erzählt. Angeblich war es schon mal mehr an den 90er.
Das wird geschnitten.
Die guten Zeiten sind vorbei, weil wir da bei Glory Days. Nein, aber ich denke mir, also ich kann nur für mich sprechen. Also ich, Musiktheater jetzt in dem, also für mich ist das ja viel breiter. Musik an sich ist ja ein Riesending. Du kannst die Musik machen als Konzert, Hochzeiten, Taufen, was weiß ich, deine eigenen Projekte, auf der Bühne stehen, Theater machen. Also man hat ja so viele Möglichkeiten und das ist das, was ich für mich selber irgendwie immer mehr entdecke. Ich war sehr, also nach der Uni war ich tatsächlich sehr engstirnig und habe mir gedacht, nein, du musst jetzt Musical machen und das und alles andere. Und ich merke, je älter ich werde, einfach desto mehr entdecke ich wieder die anderen Sachen, eben so die eigenen Projekte vielleicht zu machen. Und als Darsteller bzw. Künstler hat man ja die Möglichkeit, dass man irgendwie mehr Sachen macht, die einem auch wirklich erfüllen und man auch noch Geld machen kann. Also es ist nicht nur so, dass man dann sagt, okay, ich mache das jetzt und weiß nicht, wie die nächsten 3 Monate mein Essen bezahle. Also Gott sei Dank kann man da, ist man da eh, also man muss sich halt, glaube ich, ein bisschen spülen in der Hinsicht und man muss auch sich ein bisschen breiter auffächern und auch nicht so engständig nur ein Ziel verfolgen. Und vor allem, wenn man jetzt sagt, man will irgendwann mal Familie haben, was ich, wenn alles klappt und wenn alles genauso, also man kann es ja nie planen, aber ich hätte gerne mal eine Familie und da muss ich dann halt auch damit rechnen, dass ich wahrscheinlich dann nicht ein paar Monate vielleicht nicht Theater machen werde. Also ich bin schwanger, also keine Ahnung.
Ich hatte selbst eine Brünnhilde, also die nordischste Jungfrau aller Jungfrauen, die hochschwanger war auf der Bühne.
Ja, wenn ich es ausgehe, denke ich mir, also wenn nichts irgendwas Gefährliches ist fürs Kind auf der Bühne, denke ich mir, warum nicht, dann mache ich das auch mit also ja. Solange es für beide noch gesundheitlich geht. Aber man muss sich da, glaube ich, sehr breit auffächern, also das merke ich jetzt, je älter ich werde, dass ich da irgendwie versuche, irgendwie das zu schaukeln, mal nicht mehr so engständig zu sein. Ja. Also das muss es jetzt sein und es ist nur das, sondern wirklich so versuchen, die eigenen Sachen auch zu machen, deren definitiv erfüllen. Und ich glaube, das ist ja der Hauptgrund, wieso man den Beruf macht, weil sonst weiß ich ja von irgendeiner Firma waren, wenn es mir nur ums Geld gehen hat. Also deswegen, man macht ja den Beruf, weil es an was gibt und weil man irgendwie was erzählen will oder weil es einen erfüllt. Man will ja was geben, sozusagen.
Valentina?
Ich würde mir für konkret die Sparte Musical, bleiben wir mal bei der Stande, sehr groß genug
das Thema.
Aber konkret für die Sparte würde ich mir wünschen, dass sie einfach mutiger wird, inklusiver. Ist eh schon teilweise auf einem guten Weg. So ist es auch wieder nicht, muss man sagen. Also da gibt es sehr viele Leute, die auch neue Musicals schreiben, die ganz anders sind und eben inklusiver sind oder mal, weiß ich nicht, auch gibt es ja auch selten irgendwie Stücke, wo es nur Rollen über 50 gibt. Ja. Also die meisten Musicals sind auch so komponiert oder geschrieben, dass es einfach sehr viele junge Rollen gibt. Also auch, dass man, das meine ich so, dass es einfach diverser und inklusiver wird. Das wäre so, was ich mir für die Sparte wünsche und privat würde ich mir wünschen, eh eigentlich, was die Conny auch gesagt hat, dass man tolle Projekte machen kann, die im besten Fall auf die längere Zukunft nahe der Heimat sind. Weil ich glaube, dass das einfach auf Dauer sehr anstrengend werden kann, wenn man bis 70 durch den deutschsprachigen Raum touren muss. Was für viele vielleicht der absolute Traum ist.
Ich wollte gerade sagen,
aber ich glaube, es ist nicht unmöglich, sich eine Karriere auch so aufzubauen, dass man auch privat glücklich ist.
Dann hoffe ich, dass wir auch weiterhin eine kleine Homebase für euch sein können und dass ihr euch bei uns hoffentlich auch weiterhin wohlfühlt, weil es doch wirklich sehr bereichernd ist, euch im Team zu haben. Ich bedanke mich sehr. Auch für diese offenen Einblicke, auch sehr privaten Einblicke und freue mich, dass wir in den nächsten Tagen noch gute Shows erleben werden und hoffentlich auch in den nächsten Jahren mit euch noch schöne Abende hier verbringen. Danke, Valentina.
Danke,
Cornelia.